Und das finde ich ehrlich gesagt für einen Profipolitiker fast so was wie ein Offenbarungseid, wie illustrer und wie begründet man da seine Argumente einsetzt. Die andere Seite setzt sich trotzdem durch. Aber mit was?
Eine inhaltlich starke Kandidatin unterliegt einem Kontrahenten, der nur kurze Statements machte und vor sich hinlog. Wie Demokratinnen und Demokraten in solchen Auseinandersetzungen nicht untergehen, sondern sprachliche Gegenmittel finden, muss man trainieren. Wer nur argumentiert, verliert. Ignoranten, Menschen, die in Diskursen bewusst und gezielt statt auf begründete Worte auf andere Kommunikationsmittel setzen. Horizontale Kommunikation. Inhaltliche Argumente und Botschaften der Zugehörigkeit. Vertikale Kommunikation, Rang und Revier. Angriffe können in der Regel nur auf der Ebene abgewehrt werden, auf der der Angriff erfolgt, alternativ auf der nächsthöheren Ebene. High Talk, verbal, intellektuell. Argumente, Begründungen auf fachlichem oder akademischem Niveau. Basic Talk, verbal, nicht intellektuell. Persönliche, unsachliche Äußerungen, einfachste Formulierungen, Wiederholungen oder Auswalzen von Nebensächlichkeiten. Move Talk, nicht verbal. Choreografisches Handeln, Einsatz des eigenen Körpers im Raum, Haltung, Blick, Gesten, Veränderung der räumlichen Distanz. Quelle: Dr. Peter Modler. Das Arroganzprinzip und mit Ignoranten sprechen. Es ist der 17.11. kurz nach 9:30 Uhr morgens und ich sitze in Berlin in einer Küche und trinke Kaffee mit Herrn Dr. Peter Modler. Und wir beide werden uns heute Abend nochmal sehen, denn Herr Modler gibt heute Abend ein Seminar, der heißt quasi Welcome to the Circus im Zirkus der Ignoranten. Ich freue mich sehr drauf und das Seminar knüpft so ein bisschen an das Buch Mit Ignoranten sprechen. Ich habe das gelesen und es hat mich sehr angesprochen, weil, Herr Modler, Sie werden heute Abend so ein bisschen Ignoranten analysieren und mit uns das Ganze durchspielen. Und was mich angesprochen hat, Sie haben die Einladung explizit an Demokratiefreundinnen und Freunde ausgesprochen. In der Einladung geht es auch so ein bisschen um USA, um AfD. Und da habe ich mich gefragt, ist das so vielleicht so ein bisschen Ihr Beitrag zur Stärkung, zur Rettung unserer Demokratie?
Ja, ganz sicher. Ja, also man könnte ja auf unterschiedlichen Ebenen seinen Beitrag leisten. Ich bin zu alt für eine militärische Grundausbildung, um die Ukraine direkt zu unterstützen. Das kann ich also nicht mehr bringen. Aber was ich machen kann, ist, was ich gut kann, einsetzen. Ich habe einfach in den letzten 2-3 Jahren immer mehr mit Klientinnen und Klienten aus dem Politikbereich zu tun gehabt, auf allen Ebenen, Bundespolitik genauso wie Kommunalpolitik, wo es eine große Hilflosigkeit gibt, wenn man auf aggressive Populisten stößt und dann auf einmal zum eigenen Entsetzen merkt, dass es völlig egal ist, wie illustrer und wie begründet man da seine Argumente einsetzt. Die andere Seite setzt sich trotzdem durch. Aber mit was? Also der gute Robert Habeck, der alle meine Sympathien hat, fachlich wahrscheinlich ein paar Fehler gemacht hat, aber als der in der Süddeutschen interviewt worden ist, wohin er sich jetzt zurückzieht, nämlich in seine Lehrtätigkeit, stand im letzten Absatz eine Bemerkung von Habeck, wo er dann sagt, ja, wenn man mit Argumenten nicht mehr weiterkommt, ja, dann weiß ich auch nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt für einen Profipolitiker fast so was wie ein Offenbarungseid.
Ja, ne? Ein bisschen.
Also, und es geht halt nicht nur Habeck so, es geht eine Menge Leute so. Und was ich da jetzt mache, ein richtiges Seminar ist es nicht. Es ist ein 2 Stunden Live-Act. Es ist eigentlich kein klassischer Vortrag. Ich stehe nicht mehr irgendwo hin und lese da irgendwas vor oder werfe ganz großartige Folien an die Wand, sondern mache immer Live-Events, wo wir Szenen nachspielen und eine Lösung finden. In der Regel Szenen, die furchtbar schiefgegangen sind. Und das werden wir auch mit dem Politikkontext heute Abend machen. Das heißt, da werden eine Menge schwierige, peinliche, kaum auszuhaltende Szenen dabei sein. Also zum Beispiel
Clinton und Trump.
Ja. Ja, also Zelensky, Trump wäre zum Beispiel
so eine
großartige Szene.
Das war grausam.
Oder was macht eigentlich Macron anders gegenüber Trump? Oder was ist mit von der Leyen, die den Staatsbesuch macht, zusammen mit Michel bei Erdogan und da furchtbar gedemütigt wird? Dafür kann man Lösungen finden, aber die findet man eben am einfachsten szenisch. Nicht einfach, indem man drüber redet, sondern indem man reingeht in die Szene. Also spiele ich heute Abend dann diese Szene von der Leyen, Erdogan, Michel. Da brauche ich dann jemanden aus dem Publikum.
Das heißt, wir dürfen den Schmerz selber fühlen, ja?
Ja, aber das ist eigentlich produktiv, weil dann, wenn man das selber fühlt, dann kann man tatsächlich auch Alternativen entwickeln und merkt dann sehr schnell, was einen Sinn hat und was halt einfach keinen Sinn hat.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, das zu lernen, weil das Problem, Kernproblem ist ja immer, wenn man mit Populisten, noch schlimmer Rechtspopulisten, versucht zu debattieren, sei es live persönlich, auf dem Podium oder auf LinkedIn oder in den sozialen Medien. Es funktioniert ja nicht. Von der einen Seite kommen keine Argumente. Das ist irgendein Narrativ, das wird in 7, 8, 9 Sekunden rausgehauen. Meistens inhaltlich natürlich komplett falsch. Ich brauche aber eine Minute oder 2 oder 3 oder 4, um das faktenbasiert zu widerlegen. Das Problem ist ja, dass die Populisten gar nicht mit Argumenten arbeiten.
Ja, das ist der Punkt, ja. Also eine besonders schöne Szene war diese Fernsehdebatte zwischen den Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, wo Scholz und Weidel auf Habeck treffen und Weidel Habeck vorwirft, alles, was in Deutschland schiefläuft, das war ihre Politik. Und dann sagt Habeck, das stimmt doch überhaupt nicht und ich habe doch das gemacht und jenes. Dann sagt Weidel, das war ihre Politik. Und dann sagt Habeck, nein, das war nicht einmal, ich kann ja nichts dafür, dass die Ukraine überfallen worden ist und deswegen der Gaspreis stieg. Das war ihre Politik. Wir haben ja das gemacht und das gemacht und das gemacht.
Ja.
Und hier, das war ihre Politik. Sie sagt 4-mal, das war ihre Politik. Und nachdem sie das zum 4. Mal gesagt hat, das war ihre Politik, ohne einen Relativsatz, da kommt nicht dann noch ein Grund oder so, einfach nur, das war ihre Politik. Nach dem 4. Mal gibt Robert auf. Also da zuckt er dann so mit den Schultern, hat so ein leicht verlegenes Lächeln auf den Lippen und
resigniert einfach.
Ja, er ist eigentlich am Ende seiner Weisheit. Und das finde ich methodisch ein bisschen blöd. Und das versuchen wir heute Abend eben anders zu machen.
Also ich bin sehr gespannt. Das heißt, wir wissen jetzt schon so ein bisschen, was uns erwartet. Wir werden alle mit eingebunden und können uns dann was mitnehmen. Wird das dann nur funktionieren im persönlichen Gespräch? Oder befassen wir uns auch ein bisschen damit, wie man online reagieren kann? Das ist ja vielen von uns sehr wichtig.
Ja, ja, gut. Also online, solange das in einer verschriftlichten Form läuft. Also irgendwelche Kommentare, ich antworte auf Kommentare, da sehe ich keine große Möglichkeit dagegen mehr.
Sehr viele Videos.
Bei Videos ist es was anderes. Also wenn ich sowas habe wie das Format einer abgefilmten Debatte oder einer abgefilmten Auseinandersetzung, im Grunde sowas wie eine große Teams-Session oder eine große Zoom-Session, das sind ganz enorme Möglichkeiten. Das sind keine grundsätzlich anderen Möglichkeiten als live auf der Szene. Weil bei diesen Online-Formaten gibt es ja einen ganz enormen Wirkungsverstärker, das ist die Kamera. Das heißt, wenn ich mit Bewegungen im Raum arbeite, auf der Bühne, zum Beispiel bei einem Staatsbesuch, spielt diese Frage Bewegung im Raum, Körperhaltung, Outfit, spielt eine enorme Rolle. Aber ich muss dafür auch relativ viel investieren. Also wenn da jemand dummes Zeug redet und ich will auf ihn zugehen, dann muss ich vielleicht 2 Meter zurücklegen, um in seine Nähe zu kommen. Oder ich kann einen Move-Talk machen mit der Hand oder mit dem Kopf. Das muss ich dann sehr deutlich machen, damit er das wahrnimmt. Es fällt alles weg im Online-Format. Das heißt aber, ich kann mit kleineren Bewegungen, einem kleineren Move-Talk einen viel größeren Effekt erzielen, weil die Kamera potenziert das alles. Vertikale wissen das, Horizontale sitzen dann manchmal in solchen Online-Formaten drin und warten demütig darauf, dass mal eine Pause kommt, damit sie mal ihr tolles Argument vorbringen können, während die andere Seite des Gesichts immer näher an die Kamera rutscht, sodass das Gesicht den ganzen Bildschirm ausfüllt. Und dann einfach nur mit dem Kopf schüttelt oder gähnt. Das ist online natürlich auch viel vernichtender,
Ja.
Als so ein tolles Locke-Zitat.
Ja, unbedingt. Aber ich hab mich gefragt, weil das viele Demokratinnen und Demokraten ja immer wieder trifft auf LinkedIn. Da wirklich verschriftet auch derselbe Mist. Gibt es nicht so eine Art verbales Pendant zum Move Talk?
Ja, das verbale Pendant zum Move Talk ist das.
Also verschriftet.
Naja, ich kann, wenn jemand Formeln raushaut, alles gelogen. Die antworten darauf, und da schreibt er zum zweiten Mal rein, alles gelogen. Oder das ist ein Basic Talk.
Mhm.
Alles gelogen, zwei Wörter. Kann ich nur ein Partner beiführen.
Ja.
Weil überzeugen werde ich den. Der Punkt ist, ich muss verstehen, in was für einem Kontext überhaupt jemanden überzeugen kann. Und jemanden überzeugen setzt voraus, dass man eine Zuhörbereitschaft überhaupt hergestellt hat. Wenn mir jemand nicht zuhört, dann werde ich den nicht mit dem Argument überzeugen. Also muss ich in dem ersten Schritt erstmal die Zuhörbereitschaft herstellen. Und wenn ich schon das nicht schaffe, kann ich mir den Rest eigentlich sparen. Das heißt, wenn ich mit einem Populisten, der in irgendeinem sozialen Netzwerk immer noch Formeln von sich gibt, abträgliche Formeln, sollte ich mir darüber im Klaren sein, es geht jetzt nicht darum, dass ich den in diesem Online-Format überzeugen könnte, sondern es geht eigentlich nur um alle anderen, die mitkriegen, darf der das unwidersprochen sagen?
Genau.
Oder wird widersprochen? Und der Widerspruch, es muss kein an Hochbildung triefender Widerspruch sein. Es genügt einfach, wenn der sagt, es ist gelogen, dann kann ich dem sagen, es ist Fakt. Es ist gelogen, das ist Fakt. Es ist gelogen, das ist Fakt. Es ist natürlich unbefriedigend. Also intellektuell ist es unbefriedigend, dass ich meine schönen Argumente nicht unterbringe. Aber in diesem Setting sind, würde ich mal, ist ein bisschen gemein, aber eigentlich muss man sagen, in diesem Setting sind Argumente over.
Ja, aber das ist wieder dieses Grundprinzip, dass ich Basic Talk mit High Talk gar nicht schlagen kann.
Ja, das ist der Punkt.
Ja. Das heißt, das nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Ich versuche, also es fällt mir wirklich schwer, dann faktenbasiert wegzulassen, weil ich weiß es ja einfach besser. Ich bin aber dazu übergegangen, manchmal nur noch drunter zu kommentieren. Ach du meine Güte.
Ja.
Für die mitlesen, weil denjenigen kriege ich sowieso nicht. Oder dann sowas, was so versucht, das Ganze auf der Ebene Basic Talk so ein bisschen ins absolut Absurde oder Lächerliche zu ziehen.
Wobei man schon sagen muss, das ist ja auch in der direkten Auseinandersetzung zwischen Vertikalen und Horizontalen so, dass die Ironie in der Auseinandersetzung von Horizontalen geschätzt wird und auch erkannt wird und entschlüsselt wird. Aber bei Vertikalen ganz oft nicht. Also da wäre dann wahrscheinlich der einfache, unprätentiöse Widerspruch sinnvoller als noch so eine kleine, super ironische.
Ich finde es so frustrierend, wenn das immer auf so ein Ja, Nein, Ja, Nein.
Natürlich. Klar, ich meine, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Wer findet es eigentlich frustrierend mit so einem Ja, Nein, doch, doch. Kontext. Wer findet das am frustrierendsten? Und das finden halt die Leute am frustrierendsten, denen an Argumentationen hängt, denen das Herz wo das Herz an Argumentationen hängt. Dafür sind sie ja auch ausgebildet worden. Haben wir ja auch alle gelernt. Also möchten wir das auch mal zeigen, wie gut wir argumentieren können. Es ist ja auch in Ordnung, wenn die andere Seite auch auf so einem Level ist. Kann ich ja argumentieren. Ja, wir können uns hier streiten über die Karl-Schmidt-Rezeption in den 60er-Jahren. Können wir machen. Ja, warum? Weil sie wissen überhaupt, wer Karl Schmidt ist. Ich weiß das auch. Dann können wir uns darüber unterhalten. Aber jetzt hockt da jemand, der hat noch nie in seinem Leben von Karl Schmidt gehört. Und der sagt dann, also Jura sowieso nur für die Gebildeten. Recht interessiert nur Gebildete. Okay, also soll ich da jetzt mit Karl Schmidt kommen? Kann ich natürlich machen, aber eigentlich ist es nur so ein kleiner Eitelkeitsreflex von mir selber, dass ich mal der ganzen Welt zeige, wie super gebildet ich bin. Es hilft mir aber nichts, wenn ich mit so einem Heini.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das ist bei mir vielleicht wirklich so ein bisschen Klugscheißer-Reflex. Weil.
Kann ich das nicht kommentieren.
Ist natürlich so. dass man am liebsten sagt, was du sagst, ist falsch. Und ich erkläre dir jetzt, warum.
Und die zweite Hälfte ist in einem sozialen Netzwerk fast für die Katz. In einer direkten Interaktion ein fragwürdiges Vorgehen. Es ist in der öffentlichen politischen Auseinandersetzung erst recht so. Ronald Reagan ist kein Freund von mir, aber Ronald Reagan hat mal im Wahlkampf ganz kurz geäußert: Explaining means losing.
Ja, das hast du aber irgendwie auch den Nagel auf den Kopf getroffen, klar.
Und explaining means losing heißt nicht, dass explaining immer schlecht ist, sondern es heißt, wenn du in einer Auseinandersetzung bist mit Leuten, die Basic Talk machen und du hängst an deinem High Talk fest, dann heißt es losing.
Ja. Da fällt mir die Debatte, das war auch dieses vor den Wahlen, da war Weidel zu Gast und es ging um Windenergie. Und da hat sie ja konsequent behauptet, ich glaube, es war Windenergie, dass sie so wahnsinnig viel teurer ist als alles andere. Und dann saß aber ein Experte im Publikum und hat ihr das noch vorgerechnet. Und es endete quasi damit, dass sie behauptet hat, 17 Cent, das war die Summe, um die es dann ging, seien mehr teurer als 40 Cent. Und da hat man natürlich irgendwie, ich konnte den Mann im Publikum gut verstehen, der hat sich da richtig rangesetzt, nein, das ist falsch, weil. Wie könnte man, wenn man dieses, haben Sie das Beispiel vor Augen?
Nee, aber ich finde es ein schönes Beispiel, ja. Also 17 Cent ist mehr als 14, als 40 Cent.
Sie hat es nicht wörtlich gesagt, aber es ergab sich dann aus dem Kontext Ihrer Behauptungen. Ja,
aber was hindert Sie denn jetzt, diesen schönen, wunderbaren Schlüsselsatz, 17 Cent ist mehr als 40 Cent, einfach nur festzustellen, dass es nicht stimmt? Also 40 ist mehr als 17.
Und das immer und immer wieder.
Und das jetzt dann erstmal, jetzt fängt so ein kleiner Contest an. Also Weidel sagt, 17 ist mehr als 40. Ich sage, nein, 40 ist mehr als 17. 17 ist mehr als 40. 40 ist mehr als 17. 17 ist mehr als 40. 40 ist mehr als 17. Und dann wird das so ein kleiner Contest, wer es am längsten durchhält.
Das ist wie anstarren und wer zuerst wegguckt, verliert.
Ja, so ist es. Ich sage ja nicht, dass es schön ist oder dass ich mir das wünsche. Und ich empfehle es ja auch nicht als Lebenshaltung und als zu bevorzugende Kommunikation. Es geht ja nur darum, wie komme ich denn zurück auf die argumentative Ebene? Und ich komme eben nicht zurück auf die argumentative Ebene, wenn ich die Illusion von vornherein habe, dass es nur Argumente gäbe.
Mhm.
Und mich darüber hinwegtäusche, dass die andere Seite ja noch gar nicht zuhört. Muss die ja überhaupt erstmal dazu kriegen, dass sie zuhört. Und das kriege ich in der Regel nicht mit einem Zack, Feuerwerk von Argumenten, wenn die andere Seite auf einem völlig anderen Level ist.
Das ist ja das Grundproblem, dass man mit diesem einfachen Move oder Basic Talk, wie es eben Populisten häufig betreiben, immer scheinbar als Sieger aus Debatten hervorgeht. Das ist ja das große Problem. Und es war ja auch an den ganzen Analysen dieser Streitduelle am Ende so.
Ja, das ist so. Also um mal bei diesem schönen, miesen, peinlichen Beispiel zu bleiben, Zelensky gegen Kramer.
Das war so grausam.
Ja, aber was war denn das Grausame? Also das Grausame war, dass wir gewohnt waren von früheren Präsidenten, dass das Setting dieser Pressegespräche im Oval Office anders ist. Also bis Trump war das Setting, da sitzen zwei Leute auf Stühlen. Und in einem Abstand von ungefähr 3 Metern sitzen die Journalisten auf Sitzgruppen oder Bänken. Aber hinter denen steht niemand. Das hat Trump inzwischen völlig geändert. Hat das Setting also jetzt so gebastelt, da sitzen zwar noch 2 Stühle, dann kommen aber sofort rechts noch 3 Stühle und links auch noch 3 Stühle. Da sitzen auch Leute drauf. Und hinten dran, hinter diesen Stühlen, also nicht erst in 3 Meter Entfernung, sondern fast auf Tuchfühlung, drängen sich jede Menge Journalistinnen, Journalisten, Kameraleute, Filmer, Influencer, alles Mögliche, sodass in diesem armen kleinen Raum plötzlich so viele Leute drin sind. Es ist wie ein Klassenzimmer, wo eigentlich das für 15 Kinder gebaut worden ist und jetzt sind 50 drin. Da ist bereits durch das Setting klar, die Lunte brennt. Das war also das Setting. Das Problem für uns ist, dass wir von diesem Clash Zelensky-Trump nur die letzten 10 Minuten kennen. wo Zelensky ja furchtbar fertig gemacht worden ist, ja, von Trump. Und Rubio hat auch seinen Mist dazu erzählt und Vance hat auch noch seine geistreichen Bemerkungen gemacht. Wir kennen also nur diese peinlichen 10 Minuten. Was wir in der Regel nicht gesehen haben, ist, die ganze Sache ging 1,5 Stunden. Das heißt, diese 10 Minuten hatten eine Vorgeschichte von 1 Stunde 10 Minuten. Man kann das, wenn man das auf YouTube recherchiert und mal die ganze Pressekonferenz sich anguckt, dann sieht es ganz anders aus. Dann sehen Sie nämlich, wir müssen uns ja nicht darüber unterhalten, ob Trump ein Vertikaler ist. Das ist völlig selbstverständlich. Aber dann sehen Sie, dass neben dem Trump der Zelensky sitzt und der Zelensky macht, während Trump sein merkwürdiges Zeug erzählt, Zelensky macht aber die ganze Zeit Muftar. Er verdreht die Augen, er schüttelt den Kopf, er hält sich die Hand vor die Augen, er guckt deprimiert zur Seite, davon abgesehen, dass er Trump laufend unterbricht. Und das ist ein Verhalten, das rächt sich. Damit wir es richtig verstehen, ich bin nicht auf der Seite von Trump. Also mir würde daran liegen, dass ein Zelensky in so einer Situation punktet.
Ja, aber warum hat er dann nicht gepunktet?
Da muss ich mir, aber es fing sogar noch früher an. Es fing sogar an dabei, als die Limousine von Zelensky vorfährt. Da steht Trump, diese Szene gibt es auch auf YouTube, da steht Trump auf seinem staatsmännischen Teppich. Dann fährt die Limousine vor. Ringsrum Journalisten, Limousine fährt vor, Tür geht auf, Zelensky steigt aus. Sie geben sich die Hand. Kaum hat dieser Handshake stattgefunden, dreht sich Trump zur Seite. Und zwar deswegen, weil Zelensky nicht wie er einen Anzug anhat, sondern dieses Ukraine-Outfit, also dieses Kampf-T-Shirt mit dem Wappen. Er hält also die Hand von Zelensky, dreht sich von Zelensky weg zu den Journalisten und sagt, he's all made up today for us. He's all made up. Also er hat sich richtig ausgeputzt für uns heute. Mit so einer Brachial-Ironie. Also es ist klar, es stinkt. Zelensky hat da dieses Militär-Outfit, dieses Widerstands-Outfit und das stinkt Trump. Das empfindet er als Provokation.
Der eigentlich auch schon für sich genommen Move-Talk war.
Natürlich. Also der Hintergrund ist der, dass Trump gerne auch ein militärischer Held gewesen wäre, aber sein reicher Daddy ihn freigekauft hat von der Nationalgarde. Sodass, wenn also jetzt jemand kommt, der tatsächlich so einen heroischen Anspruch verkörpert.
Ist erstmal blöd. Für Trump.
Inzwischen hat Zelensky ja seine Konsequenzen gezogen und tritt nicht nur in dieser Kampfmontur auf, sondern hat bei Bedarf auch einen Anzug an. Ich will noch darauf hinweisen, was das alles für eine Vorgeschichte hat. Also wir können uns dann aufregen über diese 10 Minuten, aber die Sache fängt sehr früh an und man muss einfach feststellen, dass Zelensky eine enorme Latte kommunikativer Fehler gemacht hat, bis es so weit kommt. Ich will jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen. Wer das deutlich besser kann, ist jemand wie Macron, Emmanuel Macron. Wir werden das heute Abend auch noch mal inszenieren. Weil Macron schafft es nämlich bei Staatsbesuchen, Trump regelmäßig zu unterbrechen, ohne dass Trump es übel. Wie macht er das? Das gucken wir uns heute an. Das verrate ich jetzt aber noch.
Ich werde es erfahren, vielleicht werde ich hinterher was dazu berichten. Aber vielleicht kann man noch ein anderes Beispiel geben. Das ist auch irgendwas, was viele von uns gesehen haben. Was ist falsch gelaufen, was ist richtig gelaufen? Es gibt ja genug Szenen mit Merkel gibt es ja auch genug Szenen.
Naja, die berühmteste Szene ist natürlich, wie Merkel von Seehofer auf dem CSU-Parteitag fertig gemacht wird. Auch das kann man sehr schön inszenieren. Also da steht dann eben ein Seehofer. Und eine Merkel steht am Rednerpult, geht jetzt einen Schritt zur Seite und erwartet, dass sie jetzt einen Blumenstrauß kriegt und freundliche Worte, wie das die ganzen Jahre vorher war. Jetzt steht sie also in 1,5 Meter Entfernung von diesem Rednerpult. Seehofer tritt ans Rednerpult, sie hat es ihm freiwillig überlassen. Sie rechnet nicht mit irgendwas Blödem. Aber Seehofer macht genau das. Er stellt sich erstmal hin und kanzelt die Immigrationspolitik von Angela Merkel in einer ganzen Viertelstunde ab. Und es ist ja immerhin die Bundeskanzlerin, ja, steht da in 1,5 Meter Entfernung wie ein Schulmädchen, das einen Bus verpasst hat und erduldet es. Also man kann es an ihrem Gesicht sehen, sie sie hat in Erduldungsmodus geschaltet. So, dann lässt sie das über sich ergehen, sie sitzt es aus, aber Seehofer demontiert sie 15 Minuten lang. Und das Ganze endet damit mit der mehr oder weniger peinlichen Flucht von Merkel von der Bühne. Sie kriegt dann also ihren finalen Blumenstrauß, presst den an die Brust und verschwindet so schnell wie möglich im Hof. Eine furchtbare Situation. Und was hätte Merkel da anders machen können? Ja, muss man sich drüber im Klaren sein. Ich kann ja in so einer Situation, der ganze Saal ist voll mit CSU-Leuten. Der Vorsitzende der CSU spricht. Da kann ich nicht einfach hingehen und ihm das Mikrofon wegnehmen oder das Ding ausschalten oder so. Das wäre ein Affront. Er macht ja auch ein Affront, aber ich kann in so einer Situation nicht Affront mit Affront beantworten. Aber ich glaube, die einfachste Möglichkeit wäre gewesen, kann ich vielleicht jetzt schon sagen, weil Ihr Beitrag erst nach dem Vortrag erscheinen wird. Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich gewesen, indem sie einen Move-Talk macht. Wir stellen uns ja einen Move-Talk manchmal so vor, als wäre das was ungeheuer Aufwendiges und Inszeniertes und Raumgreifendes. Aber die einfachsten Move-Talk-Elemente sind in der Regel die wirksamsten. Also sie machen diese Bewegung, ja, das wäre ja schon ein bisschen frech gewesen.
Ja, aber genauso frech wie das. Eigentlich hat man eine Abschiedsrede, Dankesrede erwartet.
Ja, trotzdem haben sie ein Publikum, das nicht auf ihrer Seite ist. Deswegen glaube ich, der einfachere und klügere Move-Talk wäre gewesen, indem sie einfach ein, zwei Schritte auf ihn zu macht und sich neben ihn stellt. Und da muss sie verbal gar nichts mehr sagen.
Ja.
Dann steht die da eben neben ihm. Wortlos. Steht neben ihm. Bin mir hundertprozentig sicher, dass das Seehofer total verunsichert hätte.
Aber wird sie ihn mehr verunsichern, wenn sie sich neben ihn stellt und ins Publikum guckt? Oder neben ihn stellt und ihn einfach anguckt.
Ja, das weiß ich ja nicht, was besser wäre. Also wäre vielleicht nochmal, müsste mal ausprobieren.
Maximal irritierend, glaube ich.
Müsste mal ausprobieren, was besser gewesen wäre. Aber er merkt es ja. Also der steht hier und jetzt wird auf einmal diese Distanz verringert. Und das finden ja die meisten von uns unangenehm. Wenn die Distanz so deutlich verringert wird und auf offener Bühne. Ist es
sowieso. Und das hat ja jeder so einen persönlichen Radius innerhalb dessen, der ist ganz unterschiedlich groß bei uns allen, innerhalb dessen man das als übergriffig empfindet, wenn jemand diese Schwelle quasi meiner gefühlten Privatsphäre um mich herum direkt überschreitet. Weil das ist wie so ein Schutzschild durchbrechen.
Ja, nur das macht er ja schon. Also das muss man sich, glaube ich, klar machen. Der Übergriff findet bereits statt.
Ja, aber ich meine durch die körperliche Nähe. Also
ja, ich ganz, verstehe das. Genau. Aber ich beantworte bereits einen Übergriff. Also ja. Das muss man sich klar machen. Das ist auch unsere Hemmung, dass wir dann in so einer Situation uns sowas nicht trauen, weil wir die ganze Zeit denken, das darfst du nicht, bist du jetzt zu nah, das ist jetzt zu übergriffig. Statt uns einzugestehen, dass da bereits ein Übergriff stattfindet und ich nur noch auf einen Übergriff antworte, der schon stattfindet. Und dann darf ich auch so was.
Der quasi Notwehr.
Das ist Notwehr.
Ja, das will ich mir mal merken. Und vielleicht auch mal als Tipp weitergeben, weil das ja auch was ist, was man vielleicht in Gesprächen einsetzen kann, wenn man immer unterbrochen wird. Ich bin ehrlich, passiert mir jetzt nicht so oft. Aber ich kenne viele, denen das häufig so geht. Ja. Und gerade wenn das eine Diskussion, die im Stehen erfolgt, einfach mal die Position verändern.
Ist das vielleicht? Kann erhebliche Wirkungen haben.
Ich freue mich echt auf heute Abend. Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Ich muss da mal gucken. Wenn ich nur wüsste, wie viele Vorbereitungen, weil ich habe natürlich das Buch gelesen. Das heißt, ich kenne die ganzen Tricks. Wobei ich merke, wir haben ja schon auch darüber gesprochen, ich bin häufig ein bisschen überschießend. Also wie man
ja, gut, aber das hängt halt wirklich von der Rolle ab, die ich da habe. Also wenn ich eine grüne Stadträtin bin und ich muss mich mit dem übergriffigen Bürgermeister in einer Gemeinderatssitzung auseinandersetzen, dann ist es eine andere Rolle, wie wenn ich als grüne Stadträtin in meinem beruflichen Leben vielleicht Chefin von einer Kita bin.
Ja, klar.
Weil dann verteidige ich diese Rolle. Ich trete da in einer anderen Rolle auf. Das heißt, die Reaktion muss zu der Rolle passen. Ich darf dann nicht mit der Reaktion meine eigene Rolle beschädigen.
Ja, das ist korrekt.
Weil wenn Sie als legendäre Bayerisch in einer Sitzung sitzen und jemand versucht, Sie unterbrechen und Sie wischen das vom Tisch, klar, können Sie machen, weil Sie sind eben die Bayerisch. Aber wenn Sie einen Streit haben mit dem Bundespräsidenten, dann würden Sie sich überlegen, wie Sie das machen, in welcher Rolle Sie dann sind. Also wenn Sie am Tisch sitzen als Pressechefin der Bundesrechtsanwaltskammer und hier sitzt der Bundespräsident, dann sitzt da eben nicht einfach bayerisch.
Dann sind Sie in Funktion.
Dann sind Sie in Funktion. Und dann muss ich mir überlegen, welche kommunikative Reaktion, also wo ist es ausgereizt,
ja,
mit meiner Funktion, weil ich kann mir in meiner Funktion manche, ja, Sachen eben nicht erlauben, nicht mehr privat erlauben.
Absolut. Ich glaube auch, dass es definitiv rollenbasiert. Also welche Funktion übe ich gerade aus? Ja. Und dementsprechend passen andere Move-Talks zu mir.
Genauso.
Und ich würde auch denken, meine privaten sind ein bisschen doller als die beruflichen.
Ja, das kann ich mir unschwer vorstellen.
Wahrscheinlich. Vielleicht haben Sie noch so ein paar Tipps, worauf man achten könnte, vielleicht jetzt gerade so für die weiblichen Zuhörerinnen und Zuhörer, was weiblichen Zuhörerinnen und Zuhörer ist auch,
ja,
super, ne?
Auch
die weiblichen Zuhörerinnen. Was so die klassischen Fehler sind bei der Anbahnung von Gesprächen. Weil ich weiß, ich habe vielleicht ein schwieriges Panel vor mir, eine schwierige Debatte und meistens gibt es da ja gleich so zu Beginn so ein paar Sachen, die man gerne gegenüber Frauen tut, um die gleich ein bisschen schon einzunorden, positionsmäßig. Ich erinnere mich da an eine, das war auch Trump und Clinton, das dann so getätschelt wird.
Oder? Ja, gut, ich meine, das sind Klassiker. Also ich nenne das immer Medizinerkongress, Begrüßung beim Medizinerkongress, ist immer dasselbe. Der alte Chefarzt und die junge Zienerin, und er begrüßt sie, indem er quer durchs ganze Vestibül läuft und ihr die Hand gibt und dann die andere Hand auch noch oben drauf legt. Oder Hand
geben. Tätscheln ist noch schlimmer, ne?
Das ist ja sowieso, kommt vor, aber manchmal reicht es schon, die Hand drauflegen und nicht loslassen.
Ja.
Was auch vorkommt, ist Hand geben und dann greift die andere Hand des Begrüßenden hier an den Unterarm oder an den Ellbogen und hält es auch nochmal zusätzlich ein bisschen fest.
Na gut.
Ja. Ich habe meine medizinische Karriere nachgedacht.
Nee.
Ich finde es einfach so auffallend, weil ich es so oft beobachtet habe bei solchen medizinischen Kongressen. Und das
gut, auf den Rücken, also so hereinbitten, noch im Handschütteln auch.
Ja, wobei das muss man dann wirklich genau anschauen, weil es einen riesigen Unterschied macht. Ist es ein Tätscheln? Oder ist es ein richtiges Klopfen? Weil wenn es ein Tätscheln ist, dann ist es tatsächlich Downgrading. Wenn es aber ein richtiges Klopfen ist, dann bedeutet das, für Vertikale ist eine von uns.
Das ist Kumpel, ja. Nicht richtig klopfen.
Ja.
Das ist wie Ghetto, das Pendant.
Ja, genau.
Das elegantere Pendant zum Ghetto-Faust.
Genau.
Finde ich super, super wichtig, das mal gehört zu haben. Nehmt euch das alle mal mit. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung heute Abend. Ich bin gespannt, ob ich zum Einsatz komme oder nicht oder ob ich es einfach genieße. Und ich werde euch hinterher nochmal berichten, wie es war. Und ich weiß, Sie haben jetzt noch viele Termine und dann müssen Sie sich noch ein bisschen vorbereiten. Wobei, ich frage mich, auf was? Das fließt ja durch ihre Adern.
Ich bin nicht der Heiland.
Nee, aber schon Godfather auf.
Ja, ja.
Godfather auf Move Talk Education.
Ja, das ist meine ganze Demut auch.
Vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns heute Abend.
Wer jetzt noch dran bleibt, bekommt exklusiv einen kleinen Mitschnitt aus der Veranstaltung.
Da ist Weidel auf die Bühne gegangen und hat nichts anderes gesagt als Schwarz, Rot, Gold. Pause. War der Saal schon im Delirium? Sagt die nochmal. Nochmal. Schwarz, Rot, Gold. Da hat der Saal 5 Minuten lang gebrüllt vor Begeisterung. Ich will gar nicht über den Saal reden. Aber wieso sind demokratische Politikerinnen und Politiker, warum kapieren die nicht, dass ein Basic Talk aus 3 Wörtern mit in den entsprechenden Pausen, dass es wirksamer sein kann. Ich bemühe mich heute Abend, mich diesen Gefühlen nicht zu überlassen, sondern wir schauen uns diese Szenen an und versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Über unsere Empörung hinaus. Was passiert da handwerklich? Was passiert strukturell? Was hätte da besser laufen können? Also was gibt es für eine Lösung für eine Bundeskanzlerin, die auf offener Bühne bei einem CSU-Parteitag steht und 10 Minuten lang vom CSU-Chef und damaligen Innenminister in einer Weise gedemütigt wird, dass es kaum auszuhalten ist? Was hätte die Frau anders machen können? Das interessiert uns. Und dieses Kommunizieren hat Tennen als vertikales Kommunizieren bezeichnet. Es gab aber auch Gruppen, die Verteilung war ungefähr halbe halbe, es gab aber auch Gruppen, die hatten keinerlei Interesse an dieser Rangklärung. Informationsaustausch auf Augenhöhe unter Gesichtswahrungsaspekten. Und dieses Kommunizieren bezeichnet Tennen als horizontal. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit diesen beiden Systemen. Diese beiden Systeme, in der Regel trifft man die so halbe halbe in allen möglichen Meetings. Es gibt auch vertikal kommunizierende Frauen. Es gibt auch horizontal kommunizierende Männer. Allerdings sind es Minderheiten, eher Minderheiten in den Systemen. Aber es wäre zu kurz zu sagen, das sind halt die Männer, das sind halt die Frauen. So simpel ist es nicht. Diese vertikalen Leute kommunizieren den ganzen Tag anhand von zwei Achsen. Die eine Achse, davon haben wir schon gehört, ist die Achse der Rangfragen. Und die andere Achse, völlig egal, was für eine Bildung übrigens jemand hat, diese Achse ist das Revier, Rang und Revier. Das hat für diese vertikalen Leute einen existenziellen Stellenwert. Das ist nicht nice to have, das ist absolut need to have. Jetzt kann ich mich fragen, wo sind denn hier jetzt die Inhalte? Sie kommen vor, aber sie kommen nicht sofort vor. Sie kommen erst dann vor, wenn die Rang- und die Revierfragen geklärt sind. Das ist sozusagen das Ticket, das muss ich erstmal lösen, dann komme ich durchs Drehkreuz in die U-Bahn. Sonst bleibe ich draußen. In dem horizontalen System gibt es auch zwei Achsen, bei denen den lieben langen Tag entlang kommuniziert wird. Die haben aber mit Rang und Revier überhaupt nichts zu tun. Nichts, null. Die eine Achse, die hier eine Riesenrolle spielt, ist die Achse der Zugehörigkeit. Die andere Achse ist die Achse der Inhalte. Das bedeutet, dass diese horizontalen Leute, wenn sie zum Beispiel ein Meeting haben, die sind ab der ersten Sekunde im Inhaltsmodus. Die sind gut vorbereitet, die haben ihre Unterlagen dabei, die haben sich wirklich beschäftigt mit dem Thema und jetzt geht's los. Vertikale in der Regel nicht. Die sind erst noch mit was anderem beschäftigt. Zum Beispiel mit den Rangfragen. Besonders hübsch finde ich es immer, wenn Sie so ein Zoom-Meeting aufrufen in einer Gruppe, da haben Sie die Leute noch nie gesehen, Zoom-Meeting oder Teams-Meeting, und dann haben Sie da unten diese kleinen Namensschilder und dann steht da drauf Tom, Mike, Jette, Susanne, Geschäftsführung / Dr. Müller, Ursula. Ist eigentlich schon klar, in was für eine Richtung das hier jetzt gerade geht. Ja? Weil die horizontalen Leute, wenn die in ein Meeting reinkommen, dann ist das Erste, was die geben wollen, ein Zeichen der Zugehörigkeit. Zum Beispiel in der Form, dass ich halt meinen Vornamen sage. Oder lächle. Ich kenne noch niemanden, aber ich lächle grundlos. Vertikale lächeln nicht grundlos. Diese beiden Systeme, dieses vertikale System und das horizontale System, die haben beide ihr Rad ab. Die haben beide ihre enormen Stärken. Und wenn diese beiden Systeme übersetzt zusammenarbeiten, sind es Dream Teams, können eine ungeheure Power entwickeln. Führungskräfte, die ihren Job gut machen, sind in der Regel zweisprachig. Können also switchen zwischen diesen beiden Systemen. Aber diese Anstrengung muss schon passiert sein. Ich muss verstehen, dass das System, in dem ich mich hauptsächlich bewege, meine wunderbare, schöne, vertikale, ranginteressierte Muttersprache, dass dieses Idiom nicht von allen Leuten gesprochen wird. Oder umgekehrt, meine schönen Zugehörigkeitsbotschaften, die von den anderen Horizontalen gleich gelesen und entschlüsselt werden, bei vertikalen Irritation hervorrufen können. Wenn ich die Aufmerksamkeit von Vertikalen haben will, dann kriege ich die in der Regel mit einem Argument relativ spät. Womit ich sie aber sehr früh kriege, das ist mit einer Rangklärung. Sehr früh.